Der Beatframes Podcast. Moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeier.
Eine Jobdescription für Rudi Kopzer zu definieren ist schwierig. Er selbst bezeichnet sich gerne als Werber, der auch gut rechnen kann. Noch schwieriger wird es allerdings, wenn man versucht herauszufinden, was Rudi Kopzer nicht macht. Denn kaum jemand war in den letzten Jahrzehnten so aktiv in der heimischen Kommunikations- und Werbeszene unterwegs wie er. Wie der umtriebige Wiener in kürzester Zeit als einfacher Texter eine der umfassendsten und führenden Kommunikationsgruppen Österreichs aufgebaut hat, welche Rolle Falco dabei spielt und warum man sich hin und wieder auch einfach selber einen Werbepreis verleihen sollte, das erfahrt ihr heute in der neuen Folge des Beatframes Podcasts. Yeah. Du hast deine Werbekarriere eigentlich als Texter begonnen. Hattest du irgendeinen Plan oder was war dein Plan damals?
Ich hatte keinen Plan, glaube ich, aber ich hatte einen großen Wunsch, nämlich aus dem grauen Wien damals die Welt ein bisschen bunter zu machen. Ja? Also ich bin ja irgendwie aufgewachsen in den 80er Jahren in Wien, typisches Kind der Babyboomer-Generation. Ja? Also man muss sich vorstellen, MTV, die ersten Musikvideos bunt geworden, die erstmals eigentlich erster Ausdruck einer Popkultur waren. Die Tür zur Welt waren die bunten Plakate, die dich in einem grauen Wien, das eben alles war, nur nicht international, eigentlich begleitet haben. Und da waren halt natürlich dann die Botschaften, waren damals eben Pepsis New York, Trau dich doch, Palmas. Ja. Das waren irgendwie so einladende Bilder in eine bunte Welt. Und das in Verbindung mit den Musikvideos. Und dann natürlich auch Einflüsse auf Werbung und auf Medien und auf Mode hatten. Ja, ich sage jetzt einmal Elfie Semodan, Hansi Lang, Helmut Lang. Also das waren alles Phasenentwicklungen in diesem Wien damals. Falco, da habe ich in Musikvideos mitgespielt.
Damals in welchen?
Rock Me Amadeus, also in vier Videos. Ja.
Hast du mitgespielt?
Ja, es ist noch immer zu sehen in allen Videos. Also bitte,
welche Rolle, wo sieht man dich?
Bei Rock Me Amadeus siehst du mich gleich am Anfang, wenn die Kamera reinfährt im Schwarzenberg auf der linken Seite, Playback singend, in diesem lustigen orangen Kostümchen mit Perücke.
Sehr gut.
Dann habe ich mitgespielt in zwei Genie-Videos als Statist und dann habe ich mitgespielt in Emotional Man. Wie das halt in Wien so war, man hat sie gekannt. Und aus dieser Zeit heraus, und da hat eben Text schon eine größere Rolle gespielt. Also während heute die Kommunikation sehr stark über Bilder, über Symbole funktioniert, war damals halt sicher die Kommunikation auch viel textlastiger. Ja? Und da war das Berufsbild des Texters, war eigentlich der Inbegriff eines guten Kreativen und eines guten Werbers. David O'Gilvy hat damals gesagt, eben, wenn du in die Werbung einsteigst, dann steig als Spezialist ein. Ja, und deswegen war für mich eigentlich auch aus dem angelsächsischen Raum, aus dem deutschen Raum dann, war das dann irgendwann, und mit den österreichischen Vorbildern war dann irgendwie der Text doch, und das in Verbindung mit der Popkultur eben der deutschen Welle, des deutschen Sprachgesangs, Falco als Ikone, war damals irgendwie die Sprache ein wesentliches Ausdrucksmittel und da wollte ich Texter werden. Und das war ja Texter-Konzeptionist. Also es ging ja nicht nur darum, Texte zu schreiben, sondern eben über Konzepte, Texte, Konzepte, Slogans, Kampagnen zu formulieren. Mit 18, 19 Jahren bin ich dann gleich nach der Matura in die Werbeakademie und mit 20 habe ich dann eben begonnen in Agenturen.
Warum bist du nicht ins Ausland gegangen oder war das eine Überlegung, dass du nach New York gehst?
Ich habe Wien eigentlich immer sehr gern gehabt. Ich wollte das dann machen, also ich habe begonnen mit 20, war dann mit 23 in einer Agentur, in der Geschäftsführung schon, muss man sich vorstellen, also sehr jung. Und mit 25 habe ich meine Agentur gegründet, die erste Agentur damals, Kopzer Communications. Ja. Und diese zwei Jahre war ein Zeitfenster, damals hat man mir sogar angeboten, nach London zu gehen oder nach Italien, wir haben damals Benetton betreut, ich habe damals gemacht Kraft, ich habe damals Rolex betreut, Unilever. Und da war ein Zeitfenster da, nur dann habe ich meine erste Frau eben kennengelernt und die hat mich einmal ein, zwei Jahre da beschäftigt und in dieser Beschäftigung habe ich dann meine Agentur gegründet. So, und dann war ich ein bisschen eingeloggt, ja, weil ich war dann hier, habe mit 25 meine Firma gehabt und wie ihr wisst, ja, selbst und ständig. Also du bist dann schon natürlich mit allen Vor- und Nachteilen einmal sehr fokussiert, ja. Und du bist dann auf dem Projekt Selbstständigkeit drauf. Und gerade wenn man sich etwas als junger Mensch aufbaut und ich habe ja von null gestartet, dann ist das natürlich dann bist du mal da in Wien. Aber durch die Verbindung mit den Netzwerken, ich habe dann 2 Jahre später die erste Kooperation, / Verkauf an meinen langjährigen Partner, die Interpublic, gemacht, also damals Bozell, dann FCB Low, mit denen ich eine 25-jährige Partnerschaft hatte. Und dann war ich eigentlich immer international verbunden, ja. Entweder über Kunden, da können wir dann nachher noch viel drüber reden.
Würdest du sagen, du bist mehr Unternehmer oder mehr Werber?
Gute Frage. Ich glaube, ich bin im Herzen Werber. Ich glaube, das war immer eigentlich der wesentliche Antrieb, ja. Also ich habe mich sicher die ersten 10, 15 Jahre nur an der Werbung erfreut und nie an einem Schilling/Euro. Wie das wahrscheinlich bei Profikickern ist. Am Anfang, glaube ich, ist es die Lust am Kicken. Der Rest kommt dann nachher dazu.
Du hast dann 2016 deine Anteile an den großen Agenturnetzwerken verkauft, um dein mittlerweile entstandenes Firmenkonglomerat, muss man ja sagen, weiter auszubauen. Wie groß war da dein Drang, etwas Eigenes zu schaffen? Und war vielleicht auch das der Grund für den Verkauf?
Im Prinzip muss man dazu sagen, zwischen dieser Phase, von der wir jetzt geredet haben, Einstieg und erste Gründung mit 25 Jahren und, wenn man so will, dann jetzt eben der zweiten Selbstständigkeit liegt ja ein Werbeleben, das ja dann in der Summe doch so um die 20, also 25 Berufsjahre, jetzt sind es 30, ja, hat. Und in diesen Phasen hat natürlich... Also war das einmal sehr wichtig und schön, eine lange, stabile Beziehung zu haben mit der Interpublic, mit der IPG. Das war eigentlich eine, finde ich, Erfolgspartnerschaft für beide Seiten. Aber es war dann irgendwann die Frage, wie gehst du mit 40 bis 50 um für die nächste Phase? Ja? Und man muss sich einfach bewusst sein, es ist außen momentan wahrscheinlich eine der spannendsten Zeiten für Kommunikation ever. Die Branche ist in einer Veränderung, wie sie noch nie gegeben hat und wo alles in Frage gestellt wird und wo alles sich neu aufstellt, Ausdrucksformen, Kommunikationsformen, Medienkanäle, Agentur-Kundenbeziehungen, verändert sich ja alles. Und das, dann war natürlich die Phase, dass ja die Kopzer Media Gruppe, die ab 2008 ja begonnen hat, sich in Spezialbereichen zu entwickeln und zu manifestieren mit PR-Agenturen, mit Video, mit kleinen Medienprodukten. Die war erstmals dann 2015, 2016, von dem du sprichst, gleich auf mit der großen 120-Mann-Struktur einer Werbeagentur, ja, die zu einer der größten 2, 3 Agenturen in Österreich gehört hat. Und das, in dieser Konstellation war dann die Frage, okay, das braucht Aufmerksamkeit, das braucht Attention, das kannst du nicht nebenbei machen. Und das braucht dann Strukturen. Und da habe ich einfach die Chancen, die außen sind, und die Lust am Neuen dann mehr gespürt, als jetzt dann die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre das Bestehende so fortzuführen. War ein Prozess, aber auch über 2, 3 Jahre, der mich beschäftigt hat, weil ich natürlich der Agentur, den Menschen, den Kunden, du bist ja dem sehr verbunden, da ist ja täglich dein Herzblut drinnen. Aber ich würde es genauso wieder machen. Es war eine super Entscheidung. Ist natürlich ein bisschen ein Schritt, wie es so schön heißt, aus der Komfortzone, wenn du eben mit vor deinem 50er mit 48, 49 eben rausgehst und sagst, so, jetzt machen wir da ein neues Büro, machen wir eine neue Kundenstruktur, bauen Teams wieder auf, bauen Marken wieder auf. Das war mir bewusst, aber es war eben wahrscheinlich verbunden auch mit dem Wunsch, es noch einmal...
Nochmal es wissen zu wollen, sozusagen.
Ja, weil es auch jung hält, weil es auch jung hält und frisch hält. Ja. Weil die größte Gefahr, glaube ich, in unserer Branche ist, wenn du in Selbstgefälligkeit nur mehr von der Vergangenheit redest. Und ich glaube, du bist als Werber und als Kommunikator, als Unternehmer nur so gut, wie du heute bist. Weil wenn du dieselben Sätze und selben Phrasen immer wieder verwendest und nicht mehr hungrig bist und kein Feuer in dir hast, dann spüren das auch andere. Die Art und Weise, wie ein Büro funktioniert, wie die Zusammenarbeit mit Menschen ist, die Qualität, wie sie mit Kunden funktioniert, welche Angebote du am Markt hast, das wollte ich wieder neu spüren und neu aufsetzen. Und ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen.
Du hast es vorher schon angesprochen, die Agenturwelt der 90er Jahre hat mittlerweile recht wenig Schnittmenge mit dem, was heute passiert. Du bist ja jemand, der sehr gut adaptiert und auch ein gutes Gespür für Trends hat. Ich sage jetzt Stichwort Diego Five, eine Influencer-Agentur, die du, ich glaube, 2015 gegründet hast. Was war da die Idee dahinter?
Wir haben eigentlich immer den Anspruch gehabt, in der Branche der Erste zu sein, der durch deine Tür geht. Das muss nicht immer erfolgreich sein, aber ich wollte eigentlich immer die Tür als Erster aufmachen und einmal schauen, was ist dahinter. Und so war das eigentlich mit dem Bereich Video. Gewisse Plattformen waren da, also YouTube war gerade 10 Jahre alt. Gewisse waren noch nicht da, also Instagram war da, aber hatte noch keinen Videoanteil, wie hoch wie jetzt. Facebook war da, aber hatte noch nicht den Videoanteil wie jetzt. Die Medienhäuser waren da, aber hatten noch nicht den Videoanteil wie jetzt. Das heißt, es war erkennbar, dass Video eine Erzählform ist, die einfach die Anforderungen in einer digitalen Zeit, in einer mobilen Zeit, eine Erzählform ist, die anders funktioniert als damals eben Stichwort Text, über das wir zuerst gesprochen haben. Mittlerweile sind die Plattformen nachgerückt, Stichwort Instagram, Stichwort Facebook, und mittlerweile haben die Medienhäuser alle ihre TV-Sparten. Also irgendwie war das ein Feld, wo wir gesagt haben, das hat sich ausgezahlt, das zu machen. Wir haben auch hier in München mittlerweile einen Standort. Wir sind dabei zu überlegen, wie wir das noch ausrollen können. Also, und das macht Spaß, wenn sich Anforderungen des Kunden mit neuen Entwicklungen am Markt verbinden, und das beschäftigt dich immer 2-3 Jahre und macht wieder ein paar Gehirnzellen frisch und lässt ein paar wieder nachwachsen.
Gab es auch Projekte, die du gemacht hast, die dann sich im Nachhinein als nicht erfolgreich herausgestellt haben?
Ja.
Zum Beispiel?
Eine Sache, die nicht funktioniert, war Thanks Tim. Ja. Da haben wir, glaube ich, 2004, 2003, haben wir sehr früh begonnen mit dem Thema Performance Marketing. Mhm. Da waren wir einfach zu früh. Ja, da waren wir einfach zu früh. Heute gehört das in jeder Agentur dazu, und jetzt ist das ein Thema, das bei keiner Kampagne fehlen darf. Aber da waren wir zu früh. Was auch nicht funktioniert hat, ich habe einmal gehabt, ein Unternehmen für digitale Firmengründungen, also bevor noch die ganze Welle der Startups losbegonnen haben wir begonnen, damals ein Unternehmen gehabt, das heißt First Love Capital, und da haben wir auch begonnen, einfach frühe Finanzierungen von Startups zu machen. Ja. Hat nicht funktioniert, weil ich mit der Werbe, eben ich bin Werber und ich besitze beim Kunden. Und das funktioniert nicht, wenn du das nicht hauptberuflich machst, ja, so wie tolle Business Angels. Das funktioniert nicht, wenn du nicht ausreichend Kapital reinsteckst und das nebenbei machst. Also das sind Dinge, wo ich einfach meine Learnings gemacht habe. Der Kern meines Geschäftes, Strategie, Kreation, Kommunikation. Und das soll es auch für immer bleiben.
Ich würde gerne ein bisschen reingehen in die Sache. Wir haben vorher über die Diego 5, ich habe fälschlicherweise Diego 5 gesagt, vorher ist mir gerade aufgefallen, wusste ich nicht.
Der Diego 5 stimmt eh.
Weil du Diego 5 sagst die ganze Zeit.
Naja, ich habe es gelernt zu austrophizieren.
Ah, okay, ja. Also es gilt beides.
Ja.
Gibt jetzt Veröffentlichungen, dass fast ein Viertel aller Influencer unglaubwürdige oder verdächtige Wachstumsraten aufweisen. Generell laut Studien nicht mal 40% aller untersuchten Accounts frei von offensichtlichem Betrug wie Followerkauf und Ähnlichem sind. Und viele setzen jetzt auch lieber auf Micro-Influencer als zu bezahlen. Ist das Geschäftsmodell Influencer-Marketing für Agenturen bereits am Ende, bevor es in Österreich überhaupt noch begonnen hat?
Also ich sehe das so wie du. Ich sehe das absolut hinterfragend, gerade als jemand, der eben nicht mit dieser Medien-Popkultur aufgewachsen ist. Ja, hast du das noch einen kritischeren Blick? Ich sehe es allerdings als Realität des Medienkonsums. Der Medienkonsum ist einfach digital und stark social getrieben. Ja. Und jetzt muss man natürlich als Marke, als Unternehmen seine Antwort darauf finden. Ja. Also ich glaube, dass das alleine als Kommunikationskanal ohnehin nicht geeignet ist. Ich glaube, dass es ohnehin nur in einer gesamten Kampagne, in einem gesamten Storytelling, in einer gesamten Erzählform stattfinden kann. Es muss aus der Marke herauskommen. Ja? Also ich halte auch nichts davon, jetzt einfach nur Posts zu kaufen. Und ich glaube, das ist zu einfach. Ja?
Was macht ihr speziell, um auch da eine gewisse Transparenz reinzubringen, also zwischen, ich sage es mal, Kunde und Influencer?
Ja, nein, schau, also im Prinzip im Diego 5 vielleicht auch oder Diego 5 ist, sage ich mal, in diesen vier Geschäftsbereichen ist das Thema Influencer-Marketing vielleicht 10%, 15%. Das ist das, womit du am meisten Fame nach außen hast, ja, und am meisten Sichtbarkeit. Aber im Geschäft ist das der Großteil Bewegtbildkampagnen aller Tagwache mit Gratke, ja. Also große, regelmäßige Formate fürs österreichische Bundesheer, branded Content, strategisch entwickelt, strategisch ausgespielt, ja. Der Weg ist ja vielfältig. Du musst ja nicht immer nur auf deren Kanälen bespielen, sondern du kannst ja sich genauso eigene Formate entwickeln, wo ich eigentlich momentan die weiter spannendere Entwicklung sehe, weil du es nicht als einmalige, sag ich mal, Werbeplatzierung siehst, sondern weil du eine Kampagne daraus entwickeln kannst. Und ich glaube, das Beispiel Tagwache mit Gratke für das österreichische Bundesheer, das eben 5 Millionen Views jetzt in einem Jahr hat, das ist ein Erfolgsformat. Ja? Und ihr habt ja auch für UEFA ein regelmäßiges Format. Und ich glaube, in diese Richtung muss es gehen. Und dann sind einfach die Influencer oder die Mikroinfluencer sind dann sozusagen in einer anderen Rolle. Ja? Aber und dir gehört die Plattform, dir gehört der Kanal als Unternehmen. Also, und der Rest fällt unter die Kategorie auch für Kunden, sage ich mal, gewisse Dinge einfach zu experimentieren und zuzulassen. Ja? Also ich glaube, wenn du ein Budget hast von 100%, bist du als Kunde auch in der jetzigen Welt gut beraten, zu sagen, okay, ich reserviere mir 5% einfach für Dinge, um einmal zu schauen, um zu experimentieren, weil ja jedes Jahr auch neue Strömungen entstehen.
Das Stichwort Tagwache mit Gratke ist ein super Stichwort. Umtriebig, wie du ja bist, hast du unter anderem auch einige Werbepreise gegründet. Unter anderem auch den Austrian Video Award. Die Kampagne für das österreichische Bundesheer war letztes Jahr der Abräumer bei diesem Preis. Konzipiert wurde die Kampagne von einer Agentur namens Copts and the Hungry Eyes, produziert von einer Produktionsfirma namens Diego 5 oder Diego 5. Wie wertvoll sind solche Preise und was sagen sie aus?
Ja, also das ist eine gute Gatte-Point. Ja. Also beginnen wir mal, warum es Preise braucht. Ja. Also ich glaube, Preise sind einmal grundsätzlich wichtig für die Branche, weil sie einfach ein Rampenlicht und eine Bedeutung von Kreativen vor den Vorhang hebt. Ja. Das ist deswegen wichtig, weil unsere Branche, sage ich jetzt einmal, auch davon lebt, the best of zu zeigen. Ja, also deswegen bin ich ein Verfechter von Preisen. Ich bin jetzt nicht ein Verfechter von großer Inflation, dass man jetzt jeden Preis einreichen muss. Aber ich finde es grundsätzlich gut und richtig, die wichtigsten Entwicklungen auch auszuzeichnen. Wenn wir uns darauf einigen, dass Bewegtbild einfach die Erzählform momentan ist, hat es sowas gebraucht. Ja, so, das ist einmal ein Faktum. Und aufgrund unserer Nähe zur Kronenzeitung und mit Krone.at ist das in einem gemeinsamen Projekt entstanden. Also der Austrian Video Award war eine Initiative von Diego gemeinsam mit der Krone.at, also konkret Sandra Thier, Christoph Dichand und dem Herrn Eder, dem Michi Eder. So, den haben wir vor 2 Jahren ins Leben gerufen. Im ersten Jahr haben wir uns darauf verständigt, nicht einzureichen, weil genau den Punkt, den du ansprichst, geht nicht wirklich, macht keinen schlanken Fuß. Also haben wir im ersten Jahr nicht eingereicht und haben das einfach freigegeben und alles war gut. Im heurigen Jahr haben wir gesagt, okay, wir reichen wieder nicht ein. Aber wenn du ein Erfolgsformat hast, dann kommst du nicht darauf ein, dass der Kunde dann fragt und sagt, warum kann ich nicht einreichen? Ja? Und darauf hatte ich keine Antwort. Und ich hatte nur eine Antwort und gesagt, okay, seit wenn, dann müsst ihr einreichen oder wie immer die Einreichung gelaufen ist. Und das Zweite ist, es muss eine Jury entscheiden. Ja?
Wer saß in der Jury? Wer saß in der Jury?
Du. Das hat die Krone, nein. Woher weißt du das? Ja, mit Perücke und Schnurrbart? Nein. Nein, also es war eine Jury, die Krone.at zusammengesetzt hat, ja.
Extrem geile Kampagne, muss man auch an dieser Stelle sagen. Fand sie echt immer sehr, sehr cool. Du bezeichnest dich so ein bisschen also zwischen den alten, etwas schwerfälligen Agenturen und den jungen Wilden. Wir haben auch das Ziel, mit dem Beatframes Podcast ein bisschen auch die Branche zusammenzubringen, ein bisschen so dieses Miteinander zu forcieren. Gibt es dieses Miteinander in unserer Branche?
Es gibt es, ja. Weil, darum finde ich auch extrem großartig, dass ihr das macht. Weil auch, glaube ich, die generelle nachkommende Generation offener ist und es diese Mauern, wo du dich hinter den Mauern versteckst, das gibt's nicht mehr. Ich glaube schon an einen gesunden Wettbewerb, den gibt es immer. Aber das Thema Information zu teilen ist, glaube ich, einfach ein Wert über die Branche hinaus momentan. Und wir haben auch letztes Jahr diese Millennial-Studie lanciert und haben auch alle Agenturen eingeladen. Ja. Und ich finde, das war überall rund zum Runterladen im Netz. Also du kannst es auf unserer Homepage runterladen. Also das finde ich eigentlich auch eine gute Entwicklung. Beim Pitch selbst hast keine Freund. Ja, also das ist so wie im Spitzensport. Da musst du gewinnen wollen. Ja, diesen Ehrgeiz musst du haben. Aber ich glaube, gerade in einem kleinen Werbemarkt wie Österreich und wo alles sehr stark auf Wien fokussiert ist, begegnet man sich so oft im Leben, dass man gut beraten ist, Freunde und Netzwerke zu pflegen, weil man sich länger begegnet.
Mit Bieder und Meier hast du eine Kaffee-Brand auf den Markt gebracht, die sehr erfolgreich läuft. Ist das so ein bisschen so dein Plan B, wenn du keinen Bock mehr auf Werbung hast?
Nein, den Bock auf Werbung, die habe ich eigentlich für mich entschieden. Ja, also ich habe zwischen 40 und 50 schon überlegt, was mache ich, weil wenn du mit 20 beginnst, das ist schon ziemliche Zeit. Ja, nein, es gibt nichts, was mir so viel Freude macht wie Werbung, wie Kreation, Design. Ich liebe es. Ja, und ich möchte nichts anderes machen. Ein Kaffeeprodukt ist einfach ein schönes Consumer Product, weil wir ja aus einer Kaffeenation kommen. Also in Wien ist das Kaffeehaus Weltkulturerbe seit 2012. Wir haben eine lange Traditionsgeschichte mit den ersten Kaffeehäusern. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich schade, dass wir in Österreich eigentlich das überhaupt nicht verstehen, das Potenzial unserer Geschichte neu zu inszenieren. Es gibt zwar ein paar erfolgreiche Marken, aber die sind sehr in der Vergangenheit. Und ich wollte irgendwie, und dann der Valentin hat gerade ein bisschen nach 2 Jahren Aufbau ein bisschen Müdigkeitserschein, hat gesagt, wir brauchen ein bisschen Support oder ein bisschen Marke, ein bisschen Geld. Und das war dann die Mischung, wo ich gesagt habe, das wäre so geil, einmal ein eigenes Produkt zu machen. Und der Valentin ist ja mit seinem Partner, auch mit dem Alex Amerski, die sind Kaffeeprofis mit unserem Röster. Also die wissen, wie das Produkt geht, aber die Marke war nicht sehr attraktiv. Und ich habe dem Valentin gesagt, schau, wenn ich einsteige, dann möchte ich eben so eine Marke für die Millennials machen. Dann will ich aber einen Anspruch machen, der einfach designmäßig und qualitätsmäßig einen Standard setzt. Ja? Und so wie Cipriani-Nudeln eine Visitkarte halt ist, möchte ich halt eine Visitkarte für das moderne Österreich, so eine Mischung Tradition und Style und Handwerk in diesem Dreieck machen. Und daraus ist dann die Marke Bieder und Meier, weil der Meier, der Siegelreit Meier, ist also die Person. Und ja, ich glaube, das kommt gut an. Wir haben den German Design Award gewonnen, wir haben Red Dot Awards gewonnen, sind jetzt beim KDW und haben tolle Lifestyle-Kunden noch in Österreich, wie Martin Ho, wie das Vestibül, das Gut Aargau. Und wie gesagt, unser Job hier ist die Marke und die Markenentwicklung und Social-Media-Betreuung und versuchen halt hier auch die neue Generation, die eben unter dem Thema I don't want to drink my father's coffee, ja, versuchen halt auch ein bisschen mit der Tradition spielerisch einfach die jüngere Generation anzusprechen, was uns ganz gut gelingt.
Gibt es noch geheime Projekte in der Pipeline bei dir?
Schau, wir versuchen generell einmal im Jahr oder alle 1,5-2 Jahre ein neues Projekt aufzutun. Ja? Das ist so der Rhythmus, der uns auch ein bisschen zwingt oder ein bisschen fordert, Dinge zu machen. Also ich glaube, es wird schon noch einiges kommen, aber in erster Linie wollen wir jetzt eben heuer, wir haben sehr viele Dinge in der Gruppe, die Fokus brauchen, wo wir wissen, was zu tun ist. Eben bei der COP Center Hungry Eyes, KT, also mein persönlicher Fokus heuer, wo wir auch tolle Kunden haben, die wir betreuen. Wir haben, glaube ich, einen starken Schwerpunkt heuer im PR- und Content-Bereich vor. Mit Darwin Circle haben wir eine tolle Entwicklung im Konferenzbereich, wo wir auch erstmals Darwin Circle Health mit der MedUni machen. Im Herbst wieder aus dem Silicon Valley, aus den Innovationszentren die Speaker kriegen. Also da passiert schon ziemlich viel, sodass ich glaube, dass das für heuer einmal reicht. Aber nächstes Jahr wird schon wieder irgendwas kommen. Du musst jeden Tag dankbar sein und eigentlich auch demütig, dass du eine Agentur über so viele Jahre auch aufbauen kannst und mit deinen Kunden arbeiten darfst. Aber wenn dann irgendwas kommt, wo du sagst, das ist eine super Idee, dann musst du es machen. Und ich hoffe schon, dass das noch ein paar Mal im Leben passieren wird, dass dann irgendwann so ein Funken rüberspringt.
Der BeatFrames Podcast.
Jetzt habe ich auch Lust auf einen Kaffee bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Allen Werbungsinteressierten lege ich übrigens an dieser Stelle unsere ersten beiden Podcast-Folgen ans Herz. Sehr spannend. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen euch wie immer viel Erfolg und alles Gute.